Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heilig ist der Herr. Es gibt da so einen Chorus, den wir oft singen, wenn wir das Abendmahl einnehmen, uns daran erinnern und vergewissern, dass unser Herr tatsächlich für uns gestorben ist und wir durch ihn die Kinder Gottes geworden sind. Der heißt: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und das Ende heißt dann nachher: Die Erde ist voll seiner Ehre. Heilig ist der Herr. Ich habe mir gedacht, so ein paar Gedanken über die Heiligkeit tun dem Leben gut. Und dazu habe ich eine etwas längere Geschichte aus der Bibel, die ich mit uns gerne lesen möchte, uns mit hineinnehmen und dann so ein bisschen entfalten, was für mich da drin steht und dann vielleicht auch für uns. Ich hoffe das jedenfalls ganz stark. Steht im alten Propheten, im Buch Daniel. Das ist das ganze fünfte Kapitel. Ich lese es einmal. König Belsazar gab ein prächtiges Festmahl für die 1000 wichtigsten Männer seines Reiches. Also ich weiß nicht, wie viele Leute hier reinpassen. 120. Also man kann sich vorstellen, dass dieser Raum etwas größer gewesen sein muss. 1000 wichtigste Männer seines Reiches. Im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Man brachte ihm also die goldenen Becher, die man aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem mitgenommen hatte. Und er selbst, aber auch die mächtigsten Männer seines Landes, sowie seine Frauen und Nebenfrauen, tranken daraus. Während sie ihren Wein tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger, wie von eines Menschen Hand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn, und er wurde so kraftlos, dass seine Knie schlotterten und nachgaben. Der König rief laut, man solle die Weisen aus Babel hereinbringen. Er sagte zu ihnen: Wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Da wurde die Furcht des Königs noch größer. Als die Königinmutter das hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte: Lang lebe der König. Du brauchst nicht zu erschrecken oder blass zu werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dein Vater, König Nebukadnezar, machte ihn zum Obersten aller Zauberer, Zeichendeuter, Astrologen und Wahrsager Babels. Dieser Mann heißt Daniel. Lass ihn nun Daniel rufen, er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können. Also wurde Daniel vor den König geführt. Der König fragte ihn: Bist du Daniel, den mein Vater, König Nebukadnezar, als Gefangenen von Juda hierher gebracht hat? Man sagt über dich, dass du in der Lage seist, Deutungen zu geben und Geheimnisse zu lösen. Nun, wenn es dir gelingt, diese Schrift dort zu lesen und mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden. Daniel antwortete dem König: Behalte deine Geschenke. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst Folgendes wissen: Der höchste Gott hatte deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und wurde in seinem Wesen wie ein wildes Tier und hauste unter wilden Eseln. Und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt und alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er will. Du, Belsazar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dabei können diese Götzen weder hören noch sehen noch irgendetwas wissen. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Da kleidete man Daniel auf Belsazars Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König, getötet. So diese Begebenheit. Du hast dies alles gewusst und warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Warum reagiert Gott hier so unmittelbar? Das erinnert mich und vielleicht auch viele von uns an andere Begebenheiten, wo Gott ebenfalls unmittelbar reagiert. Und das hat dann Konsequenzen für den Menschen, den es trifft. So zum Beispiel die Rückholung der Bundeslade in die Hauptstadt. Sie war von den Philistern geraubt und in ihren Tempel gebracht worden. Aber an jedem Morgen lag ihr Gott Dagon im wahrsten Sinne des Wortes auf der Schnauze. Und seine Glieder waren abgehauen. Obwohl man ihn wieder hinstellte und reparierte, am nächsten Morgen dasselbe. Daraufhin bekamen die Philister Angst und gaben die Bundeslade an Israel zurück. Und sie wurde bei dem Israeliten Abinadab aufbewahrt. Nun wird sie zurückgeholt. Auf einem neuen Wagen wird sie transportiert. Dabei geschieht es, dass der Wagen fast umkippt und einer der Söhne Abinadabs greift beherzt zu, damit das nicht geschieht. Und stirbt auf der Stelle und das nur, weil er die Bundeslade berührt hat. Das war doch nur ein Kasten, von Menschen gemacht. Ebenso wie die Becher, die König Belsazar kommen ließ. Was ist denn das Besondere an ihnen? Und weshalb hat die Berührung derart tödliche Folgen? Ja, erstens, was heißt das überhaupt, heilig? Wer ist heilig? Und was ist heilig? Können wir eine ganze Menge zu sagen. Aber ich habe mir überlegt, ich sage mal eine Sache, die ich damals so ein bisschen inhaliert habe, als ich Jugendbundleiter war und unser damaliger Prediger Heinrich Kalk in den Jugendbund, der ist immer regelmäßig im Jugendbund dabei gewesen, und uns erklärt hat, was heilig ist. Und das erkläre ich jetzt nochmal. Vielleicht erinnern sich einige daran. Wenn nicht, wird das eine kleine Auffrischung. Der hatte so einige Dinge aus seinem Haushalt mitgebracht. Ein Rasierapparat, eine Zahnbürste, einen Trinkbecher, ein Messer, ein Teller, ein Kamm. Naja, ein Kamm. Okay, wer ihn kannte, der wusste, seine Frisur musste gekämmt werden. Also er hat das alles mitgebracht und sagt, das sind meine Dinge, die gehören mir. Das sind die Dinge von Heinrich Kalk. Das ist mein Eigentum. Und sagt, aber stellen wir uns mal vor, dieser Kamm, diese Zahnbürste, dieser Teller, dieser Rasierapparat, dieser Trinkbecher, das sind Gottes Trinkbecher. Das ist Gottes Zahnbürste. Das ist Gottes Rasierapparat. Dann sind sie sein Eigentum. Sie gehören ihm. Und wenn Gott heilig ist, dann sind diese Gegenstände auch heilig, weil sie ihm gehören. Es sind seine. Und alles, was sein ist, ist heilig. Also heilig ist das, was Gott gehört. Und wenn jemand was Heiliges anfasst, als Unheiliger, stirbt er. Das hat Gott praktiziert und deutlich gemacht, wer der Mensch eigentlich ist. Ja, und die Becher, die waren nun eigentlich, nicht eigentlich, sondern sie waren ausschließlich bestimmt für das, was im Tempel, der Gottes ist, abläuft, der Gottesdienst. Und wer diese Becher missbraucht, missbraucht sozusagen Gott. Und das wird Gott nicht mit sich machen. Zweitens, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist heilig. Da steht zum Beispiel im Glaubensbekenntnis, wenn wir das miteinander bekennen, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Im Hebräerbrief steht im Kapitel 10, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Also, jeder ist geheiligt, heilig, weil du Gott gehörst. Du bist heilig. Pastor Bräumer hat mal bei uns in einem Gottesdienst gesagt, das heilige Vaterunser. Dazu gibt es so eine Begebenheit aus meinem Leben, die ich jetzt gerne mal so weitergeben möchte. Meine Mutter ist mittlerweile 91 Jahre alt, lebt schon seit Jahren in einem Pflegeheim, ist irgendwie umgefallen, ich weiß gar nicht wie, sie konnte nur noch im Rollstuhl sitzen und im Bett liegen und hat sich den Hüftknochen gebrochen. Ist dann ins Krankenhaus gekommen, ist operiert worden und dann haben wir alle gedacht, und das ist das Letzte, was sie jetzt erlebt. Dann ist sie aber wieder zurückgekommen ins Pflegeheim und bis dahin hatte sie eigentlich mit dem Glauben und mit Gott und so weiter nicht viel zu tun. Das hat sie eher nicht in ihr Leben einlassen wollen. Dann bin ich ins Pflegeheim gefahren, habe an dem Morgen gedacht, naja, mal gucken. Vielleicht kannst du ihr mal anbieten und sie fragen, ob du mit ihr das Abendmahl feiern willst. Habe ich ein bisschen Brot mitgenommen. Sie lag ja nur im Bett, sie konnte gar nichts anderes mehr. Sie konnte noch nicht mal die Hände hochheben. Also habe ich sie gefragt und sagte sie ja. Dann habe ich mit ihr das Abendmahl gefeiert. Dann hat sie eben keinen Wein gekriegt, sondern diesen Krafttrunk, nicht aus dem Strohhalm ein bisschen gezogen und dann, ich glaube, Gott hat da nichts gegen gehabt. Und dann habe ich mit ihr gebetet und habe sie gesegnet. Und dann ist sie wieder ein bisschen durchgegrünt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt komme, dreimal in der Woche, und sagt sie zu mir, wollen wir beten? Dann bete ich mit ihr. Zuerst habe ich das frei gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, sie könnte mitbeten, also beten wir das Vaterunser. Dann hat sie immer mitgebetet. Und ich habe sie hinterher gesegnet. Und habe ihr immer das Kreuzzeichen auf die Stirn gedrückt. Das ist ihr offensichtlich so wichtig geworden, dass jedes Mal, wenn ich komme, sagt sie erstmal das. Und ich habe mir gefragt, reicht das denn? Weil ich meinen Gott immer darum gebeten hatte, lass sie doch bitte nicht sterben, bevor sie dich nicht gefunden hat. Dann gibt es eine weitere Begebenheit. Meine Frau hat sich den Fuß gebrochen, hatte aber einen Friseurtermin. Meine Tochter war glücklicherweise da und hat sie mitgenommen zum Friseur. Dann habe ich gedacht, na, dann kannst du erstmal Staubsaugen. Nein, dann bringst du erstmal den Haltegriff an der Badewanne an, damit sie auch wieder rauskommt. Nein, habe ich gedacht, dann liest du erstmal in der Bibel. Wenn ich diesen Gedankengang nicht gehabt hätte, ne, hätte ich das nicht gelesen, was Gott wollte, dass ich ließ. Ich weiß nicht mehr, welche Bibelstelle dran war und was ich da gelesen habe, aber auf jeden Fall steht da immer noch so neben ein kleiner Bericht. Und dieser Bericht, den lese ich uns jetzt vor, weil das ist dieses heilige Vater unser. Tatjana Goritschewa war marxistische Philosophin, Gründerin der ersten russischen Frauenbewegung. Sie schreibt in ihrem Lebensbericht, man muss wissen, dass ich bis zu diesem Augenblick noch nie ein Gebet gesprochen hatte und auch kein einziges Gebet kannte. Aber da wurde in einem Yoga-Buch ein christliches Gebet, und zwar das Vaterunser, als Übung vorgeschlagen. Ausgerechnet das Gebet, das unser Herr selbst betete. Ich begann es als Mantra vor mich hinzusagen, ausdruckslos und automatisch. Ich sprach es so etwa 6 Mal, und dann wurde ich plötzlich vollständig umgekrempelt. Ich begriff, nicht etwa mit meinem lächerlichen Verstand, sondern mit meinem ganzen Wesen, dass er existiert. Er, der lebendige, persönliche Gott, der mich und alle Kreatur liebt, der die Welt geschaffen hat. In diesem Augenblick veränderte sich alles in mir. Der alte Mensch starb, mein eigentliches Leben begann. Das Vater unser. Achte das hoch genug. Ich habe einen ganz neuen Zugang zu diesem Vater unser bekommen. Ich schlief tief und fest und hatte einen Traum. Oder war es Realität? Ich war wach und stand vor meinem Herrn. Ich wusste einfach, dass es mein Herr ist. Und Jesus fing an, zu mir zu sprechen. Er sagte, weißt du, wer ich bin? Ich antwortete und sagte, ja, du bist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus fragte mich, wer bin ich für dich? Ich sagte, du bist mein Herr. Jesus fragte mich, ich bin dein Herr? Wirklich? Ich sagte, ja. Jesus sagte zu mir, wenn ich dein Herr bin, dann gib mir dein Leben. Ich sagte, aber das hast du doch schon. Jesus sagte, das denkst du, aber ich will dein ganzes Leben. Ich fragte, was willst du von mir, dass ich tun soll? Jesus sagte, gib mir dein ganzes Leben. Ich fragte, was fehlt dir denn von meinem Leben? Jesus sagte, alles. Gib mir deine Hosen und Strümpfe, deine Hemden und Jacken, deine ganze Kleidung, gib mir deine Seife, deine Zahnbürste, deinen Kamm, deine Handtücher. Gib mir deine Stühle, deinen Tisch, deinen Sessel, deinen Fernseher, dein Radio, dein Handy, dein Smartphone, dein Besteck, deine Teller, deine Töpfe, deine ganze Kücheneinrichtung, alles, was im Keller steht, alles, was zu deiner Einrichtung gehört. Gib mir dein Fahrrad, dein Auto, dein PC, deine Nahrungsmittel, gib mir dein Sparbuch, dein Girokonto, deine Finanzen, gib mir deinen Terminkalender und deine Zeit. Gib mir alles, was du hast. Gib mir dein Leben. Ich tat es und stand völlig bloß vor Jesus. Und dann gab Jesus mir meine Hosen und Strümpfe, meine Hemden und Jacken, meine ganze Kleidung. Er gab mir meine Seife, meine Zahnbürste, meinen Kamm, meine Handtücher. Er gab mir meine Stühle, meinen Tisch, meine Sessel, meinen Fernseher, mein Radio, mein Handy, mein Smartphone, mein Besteck, meine Teller, meine Töpfe, meine ganze Kücheneinrichtung, alles, was im Keller stand, alles, was zu meiner Einrichtung gehörte. Er gab mir mein Fahrrad, mein Auto, meinen PC, meine Nahrungsmittel. Er gab mir mein Sparbuch, mein Girokonto, meine Finanzen. Er gab mir meinen Terminkalender und meine Zeit. Er gab mir alles, was ich hatte, zurück. Er gab mir mein Leben. Aber nun war es geheiligt. Drittens, die Gemeinde ist heilig. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2 steht, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Vor einigen Jahren war ich auf einem Kongress in Berlin, Dynamissimo hieß er. Da trafen sich so ungefähr 2000 Christen aller Couleur in dem Velodrom in Berlin. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit, die jemand erzählte. Und die erzähle ich jetzt gerne weiter, so wie ich das verstanden habe und so wie mich das getroffen hat. Da stand jemand auf der Bühne und erzählte, dass in einem Lobpreisgottesdienst ein katholischer Pfarrer neben jemandem stand, der so richtig mitging. Ja, der war richtig in Action. Und da sagte der zu dem Mann, sagt er, bei Ihnen geht aber richtig die Post ab. Ja, sagt er, bei Ihnen könnte das ein bisschen mehr sein. Und dann kamen die beiden so ins Gespräch und stellte sich raus, katholischer Pfarrer, Pastor der Baptisten. Die unterhielten sich denn über ihre Arbeit, über ihre Gemeinden, über tauschen sich aus. Ja, sagt er, der katholische Pfarrer, also ich habe da letztens so ein Erlebnis gehabt, sagt er, da saß ich an meinem Schreibtisch und klagte Gott mal wieder mein Leid. Und sagte, diese Gemeinde, sagt er, ich komme damit nicht mehr klar. Da sind so Leute drin, sagt er, die, ach, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich verstehe das einfach nicht. Ich predige hier und es ändert sich einfach nichts. Und das kann doch nicht sein. Du musst da irgendwas tun. Sagt er, und dann war ihm so, als wenn der Heilige Geist sagt, es war mitten im Winter, da ist dein Mantel, zieh deinen Mantel an und geh raus. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, also wenn Gottes Geist das sagt, dann mache ich das mal. Ich habe meinen Mantel angezogen, bin rausgegangen auf die Straße, sagte er, oh, nu, war kalt draußen, ne? Gegenüber, so schräg gegenüber, war so ein Senioren- und Pflegeheim von seiner Gemeinde. Sagte er, gehe ich da rein. Bin ich da reingegangen, keiner da. Nichts, absolut nichts. Unten stand so ein kleiner Sessel im Eingangsbereich, habe mich hingesetzt. Und plötzlich sagt er, kam den Flur lang von da hinten eine Heimbewohnerin, völlig dement, die auch nicht mehr in der Lage war, alles bei sich zu behalten, was sie so hatte. Und das lief schon alles sowohl unten und oben raus und sie kam genau auf mich zu. Und da sagte der Herr, nicht ich. Und sie kam genau auf mich zu und er sagte, nein, nicht mich. Und in dem Moment kam eine der Pflegekräfte, nahm sie ihn liebevollst in den Arm und sagte, ach, hier sind Sie, Frau, sowieso. Kommen Sie, wir gehen zusammen wieder zurück. Und in dem Moment, sagt er, hatte ich das Gefühl, als wenn Gottes Geist zu mir sagt, die Gemeinde, die Kirche ist meine geliebte Braut. Vergiss das nie. Die Gemeinde ist meine geliebte Braut. Vergiss das nie. Viertens, Gottes Aufgabe an uns ist es, heilig zu leben. 1. Petrus 1, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure schlechten, alten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ja, es gibt so ein Zitat, das heißt nicht, das Beginnen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Das macht die Sache so interessant, ne? gibt einen Gemeindegründer, der eine ganz andere Gemeindeform gegründet hat. Der hat mal gesagt, es geht nicht darum, wer ich bin. Mein Leben ist auch eine Botschaft für andere Menschen. Und wenn du genau hinhörst, wirst du auch du feststellen, wie viele Menschen um dich herum dich ganz nah bei Jesus halten. Ich bin Gott unendlich dankbar für die Menschen, die mich ermutigen und mich motivieren, am Ball zu bleiben. Jetzt nennt er die Personen, die in seinem Leben wichtig waren. Billy Graham, der mich motiviert, meinen Lauf zu vollenden. Mutter Teresa, die mich gelehrt hat, dass aus nichts alles möglich ist. Robert Schaller, der mich herausfordert, immer wieder an den Rand zu gehen. Bill Hybels, der mich daran erinnert, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist. Rick Warren, der mir zeigt, dass Theologie etwas Einfaches und Befreiendes ist. Reinhard Bonnke, der mich anspornt, mit ganzer Kraft das Reich Gottes vorwärts zu treiben. Heinz und Annelies Struppler, die an mich glaubten und mich förderten. Meine Eltern, die mir das Leben schenken und jeden Abend mit mir beteten. Meine Freunde, die Spaß daran haben, mit mir Kirche zu bauen. Meine Frau, die mich so liebt, wie ich bin. Meine Kinder, die mein Leben reich machen. Welche Leben, welche Menschen sind das für dich? Tut gut, das mal aufzuschreiben. Und gibt es Menschen, für die du das bist und sein könntest oder möchtest? Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Ja, vor einiger Zeit waren wir bei Freunden. Wir sprechen über den Gottesdienst. Sagen sie, wir haben heute Morgen schon einen Gottesdienst um 8 Uhr geguckt. Mit Bayless Conley. Ich sage, wer ist das denn? Weiß nicht, kennt ihr jemand? Amerikanischer Pastor, hat seine eigene Gemeinde, ist ja in Amerika ein bisschen anders als hier. Dann gucken wir diesen Gottesdienst, dann wird immer so ein bisschen deutsch übersetzt, Gott sei Dank. Und eine Sache bleibt mir hängen. Ist ja das Irre an dem Gottesdienst, an solchen Predigten, nicht? Dass Gottes Geist immer irgendwas bewirkt. Und er sagt, da drin jedenfalls, ein Indikator für das Wirken des Heiligen Geistes ist, Frieden im Herzen. Wenn du etwas tust, wenn du dich für etwas entscheidest, hast du Frieden im Herzen dabei. Wenn du was nicht tust, hast du Frieden im Herzen. Fand ich genial. Wo ist das Problem? Das ist mein Problem jetzt. Ne? Ich frage mich immer, ob das okay ist, was ich jetzt tue oder was ich nicht tue. Und dann denke ich so an einige Dinge zurück aus meinem Leben. So ganz triviale Sachen. Da kommen meine Frau und ich zurück und ich sehe, dass im Nachbarsgarten bei der Nachbarin der Maulwurf gewühlt hat. Was ganz Einfaches, nicht? Und Schlichtes. Und mein Freund, mit dem wir zusammen nebenan wohnen, sagt, ich habe da ein paar Maulwurfsfallen aufgestellt, ich habe die auch von dir geholt. Ich denke, der hat meine Maulwurfsfallen verwendet. Es gibt ja keine, es gibt ja Wühlmausfallen. Nicht? Also nicht, dass wir uns falsch verstehen hier. Also, er hat meine Fallen verwendet, ohne mich zu fragen. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann denke ich, na, eigentlich war das ja gut, was er gemacht hat. Nicht? Er wollte der Nachbarin helfen. Und darüber bin ich so ein bisschen mehr zum Frieden gekommen. Obwohl ich das immer noch nicht für richtig halte. Aber es war einfach okay. Dann fragt mich meine Frau irgendwann, wollen wir heute nicht mal wieder zu uns holen? Ich sage, nee. Dann denke ich, na gut, okay. Machen wir. Ja, sagt sie, wenn sie denn hier ist, kannst du dir auch vorstellen, dass wir dann zusammen Skat spielen? Ich spiele wahnsinnig ungern. Und sage, nee. Und denkt dann, na gut. Versteht ihr? Das sind einfach Dinge, das ist mein Leben. Es gibt nicht immer so ein, es gibt einfach nur mein Leben. Frieden im Herzen. Heilig leben. Wie macht man das? Ja, einfach versuchen, das umzusetzen. Was sage ich wem in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis, in meiner Gemeinde? Könnte ich das auch wollen, dass ich immer das Beste hervorrufen will? Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, dass ich meine Zeit so verbringe, meine Fähigkeiten auch zur Freude anderer einsetze. Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. In allem aber, du bist ausschließlich heilig durch Jesus Christus. Du handelst also als Heiliger. Immer. Deshalb habe ich mal so einen Satz formuliert, den muss ich mir immer wieder selber vorlesen, weil der so kompliziert ist. Ich kriege den einfach so nicht auswendig hin. Deshalb, ich will immer wieder, dass auch ich so sein will, sodass Gott sagen kann, ja, so will ich das. Lies ihn nochmal vor. Ich will immer wieder, dass auch ich so sein will, sodass Gott sagen kann, ja, so will ich das. Und das heilige Lebenselixier, das das in mir und in anderen bewirken kann, ist die Liebe Gottes. Seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Denn heilig ist der Herr. Amen.